Hallo, mein Name ist Michael Kreder und hier ist eine neue Aufnahme vom Eule Podcast. Heute habe ich zu Gast bei mir Jens Eheprecht zum Sande. Hallo Jens.
Hallo, freue mich, dass ich da bin.
Ja, schön, dass du kommen konntest. Bevor wir gleich mit unserem Gespräch loslegen, noch einmal der kurze Hinweis. Unterstützt unsere Arbeit mit einem Eule-Abo. Die Infos findet ihr auf eulemagazin.de/abo und über eine Bewertung auf dem Podcatcher deiner Wahl. Da würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Jens, ich habe dich jetzt mal zu uns eingeladen, weil wir hatten einen ganz wichtigen Jahrestag. 3 Jahre ist es her, dass der Hashtag Out in Church die Runde gemacht hat. Out in Church, Jens, kannst du uns da nochmal ein paar kurze Worte zu sagen, was das für eine Aktion war, bevor ich jetzt versuche, da so rumzuhaspeln und den Experten hier eigentlich gegenüber habe?
Genau, Out in Church war vor 3 Jahren der Start einer Kampagne und auch der Hashtag, unter dem wir uns da vernetzt und sichtbar gemacht haben. Und wir sind eine große Gruppe von queeren Menschen in der Ursprungsgruppe alles Menschen, die in irgendeiner Weise in kirchlichen Berufen tätig sind und sich gemeinsam kollektiv geoutet haben und das mit einem Manifest und Forderungen an die katholische Kirche verknüpft haben.
Kannst du noch mal sagen, die Forderung, worin bestand die genau?
Ja, wir haben so ein 2,5-seitiges Manifest geschrieben und haben dann gemerkt, okay, wir müssen das nochmal irgendwie ein bisschen eindampfen und haben dann 7 Kernforderungen beschrieben. Ich glaube, so eine der zentralen war die, kann ich schon mittlerweile sagen, das kirchliche Arbeitsrecht so zu verändern, dass man nicht mehr gekündigt wird, wenn man queer ist, queer lebt, seine Beziehung lebt und so weiter. Das muss man vielleicht nochmal erklären, dass bis vor 1,5 Jahren oder bis vor 2 Jahren das tatsächlich im katholischen Arbeitsrecht so geregelt war. Wenn man sichtbar queer war oder eine Beziehung einging und so weiter, war das immer ein Kündigungsgrund. Das ist jetzt nicht mehr so. Und dann haben wir damit verbunden noch weitere Forderungen, zum Beispiel die katholische offizielle Lehre soll sich aus unserer Sicht ändern mit Blick auf Sexualität und Geschlechtlichkeit. Das ist bis heute nicht passiert. Offiziell ist Queersein immer noch eine Sünde. Und daran schließen sich mehrere Forderungen an, wie Segnung für queere Paare und so weiter. Und es geht uns eben um einen Kulturwandel, den wir gerade mal vielleicht erst begonnen haben, wo wir mittendrin stecken.
Dieser kleine rechtliche Schritt, den du gerade genannt hast, da möchte ich nochmal einfach sagen, empfehlen, dass wer es jetzt noch nicht getan hat in den letzten 3 Jahren, in die ARD-Mediathek zu gehen und sich die Dokumentation anzuschauen, wie Gott uns schuf. Ich verlinke das dann auch nochmal in den Shownotes, weil da sieht man, wie solcher kleiner Passus eigentlich ganze Lebensgeschichten existenziell beeinflusst. Und wer sich diese Doku nicht angesehen hat, finde ich, der sollte bei diesem Thema so lange nicht mitreden, bis er es getan hat und ein Gespür dafür bekommt, dass man es hier mit sehr konkreten Menschen und sehr konkreten Lebensgeschichten zu tun hat und nicht über ein formal ethisches oder dogmatisches Thema eben irgendwie schwadroniert. Aber das führt mich dann auch noch mal einen kleinen Schritt zurück, ja, bevor wir da so arg in die Sache reingehen, Jens. Das war ja schon eine ziemlich große Sache, dass auch das gleich begleitet wurde, möchte ich sagen, weil die Dokumentation kommt wenig aktionistisch daher, sondern durchaus journalistisch, wie ich finde, dass diese Aktion auch begleitet wurde. Wie ist denn das jetzt für dich so mal so 3 Jahre später darauf zurückzublicken und sich zu überlegen, so okay, also hättest du gedacht, dass sich dein Leben dann so verändert, wie sich es verändert hat nach dieser Dokumentation?
Gott sei Dank wusste ich das vorher nicht, sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht. So erkläre ich gleich nochmal was dazu, vielleicht nochmal einen Bogen. Für mich ist es eigentlich sogar ein 4-jähriger Jahrestag, gar nicht nur die 3 Jahre, wo die Kampagne rausgegangen ist, sondern ich rechne für mich immer noch das Jahr davor mit oder fast das Jahr, ein Jahr, also 11 Monate davor, haben wir das Ganze nämlich begonnen und da waren sehr viele Höhen und Tiefen drin, weil es erstmal darum ging, überhaupt eine Gruppe zu finden, die da mitmachen will, dann diese unterschiedlichsten Menschen überhaupt erstmal zu einer Gruppe zu formen, alles unter Corona-Bedingungen und dann miteinander rauszufinden und auszuhandeln, wie wollen wir denn jetzt unsere Aktionen wirklich an die Öffentlichkeit bringen? Und wir sind dann ein paar Monate nach unserem Start mit den Filmemacherinnen in Kontakt gekommen und haben so gemerkt, wir müssen eine Form finden über ein Storytelling, über biografisches Erzählen. Eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, deutlich zu machen, wir reden hier nicht über irgendein abstraktes, dogmatisches Thema, sondern es geht um Lebensgeschichten, es geht um Menschen. Und das ist, glaube ich, durch den Film wirklich gut gelungen, weil man da Einblick bekommt in die Biografie von einigen aus unserer Gruppe. Jetzt mit Rückblick kann ich halt immer sagen, ja, mittlerweile sind wir ein Verein, wir haben uns ein bisschen sozusagen etabliert, aber es geht eigentlich oft immer noch darum, in Gruppen oder wenn wir eingeladen werden zu Gesprächen, immer wieder auch an dieses Storytelling anzuknüpfen und immer wieder auch für Begegnungen zu sorgen, was oft für uns wirklich manchmal gar nicht einfach ist, weil wir sozusagen ja auch immer wieder mit den Diskriminierungserfahrungen damit in Kontakt kommen. Aber wir merken eben auch gerade Menschen, die vielleicht wenig mit diesen Dingen sich bisher beschäftigt haben, die vielleicht auch in ihrem Umfeld wenig Berührungspunkte zu queeren Menschen haben, wie sehr das doch verändert, wenn sie uns begegnen oder wir ihnen begegnen. Und wir merken auch, Mensch, da irgendwelche Fantasien, die die Menschen hatten, verschwinden und wir haben irgendwie einen guten Kontakt miteinander. Und das öffnet dann auch für die Diskussion über die Themen, wo wir vielleicht unterschiedlich drauf gucken.
Eine große Änderung war ja eben die Erwirkung. Du hast es ja vorhin auch gesagt, diese Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts, die dann im Folgejahr sich schon ereignet hat. Das ist jetzt ja auch schon wieder anderthalb Jahre her. Die Lebensgeschichten waren ja sehr davon geprägt, dass man immer sich verstecken musste, große Angst haben musste, das zu zeigen, vor allem gegenüber Vorgesetzten. Aber in der katholischen Kirche hat sich da ja wirklich ein, ich möchte so drastisch sagen, Denunziantentum herausgebildet, das auch Kollegen oder Untergebenen ermöglicht hat, einen unter Druck zu setzen, bewusst oder vielleicht auch manchmal ganz unbewusst. Wie ist es denn in der Community? Wie nimmst du es wahr über deine Vereinsarbeit? Hat das für eine Verbesserung gesorgt?
Ja, schon. Und trotzdem bleibt es ambivalent. Also natürlich ist das ein wirklich großer Schritt, diese rechtliche Änderung, weil es erstmal einen gewissen Rahmen schafft, der auch eine Sicherheit bringt. Und genau was du sagst, dieses System von Denunziation, Erpressbarkeit, ja, Doppelleben und so, diese Dynamiken sind damit durchbrochen und das ist wirklich sehr wichtig. Und die Kehrseite ist aber, dass eine Änderung eines Rechts noch längst eben nicht den gewünschten Kulturwandel bewirkt und wir immer noch auf Dinge treffen, ich sage mal ein bisschen vorsichtig, wo eine nicht akzeptierende Haltung oder Situation ist. Also wir haben immer noch auch Menschen, queere Menschen aus unterschiedlichen kirchlichen Kontexten, die sich bei uns melden und uns erzählen, es geht zwar jetzt vielleicht nicht mehr um die Kündigung, aber ich erlebe trotzdem an meinem Arbeitsplatz, dass ich das Gefühl habe, ich bin da eigentlich nicht willkommen. Die können mich jetzt halt nicht mehr rausschmeißen. Aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten, auch Menschen in Arbeitskontexten dann, ja, was weiß ich, kalt zu stellen oder zum Beispiel dann nicht die Karriere zu machen. Also was es halt alles so an Denkbarkeiten gibt. Aber insgesamt glaube ich, gibt es sehr viel mehr Menschen auch in den Strukturen von Kirche, die versuchen, Dinge zu verändern, die sich auf so einen Lernweg begeben haben, die auch mit einer fragenden Haltung unterwegs sind. Also ich erlebe beides. Ich erlebe sehr viel Unterstützung und Solidarisierung und Lernbereitschaft und natürlich auch die, die eher blockieren oder nur zähneknirschend jetzt diese rechtlichen Änderungen akzeptieren.
Also innerkatholisch gibt es dafür ja so dieses schöne Wort der gelebten Praxis, ne, das man in dieser Debatte
Genau.
dann auch immer wieder hört. Ich finde eigentlich auch so ein bisschen Unwort, aber nichtsdestotrotz drückt es doch aus, wie es doch dann an vielen Stellen ist, ja. Das heißt aber, verweist aber auch auf eine zweite Säule, die jetzt neben so einer rechtlichen kleineren Änderung verbunden ist. Und für eine Kultur, für einen Kulturwandel sehr wichtig ist, nämlich die theologische Auseinandersetzung überhaupt mit dem Thema. Und da muss ich sagen, fiel es mir in der Vorbereitung schwer, irgendwie reinzukommen und herauszufinden, ob sich denn da tatsächlich jetzt innerhalb der katholisch-theologischen Community irgendwie was getan hat, wo man mal wirklich so fundamental an die katholische Anthropologie traut, sich reinzugehen und zu sagen, Leute, da muss drüber geredet werden. Wir können uns nicht noch viel weiter von soziologischen, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen entfernen und entfernen und behaupten, wir stehen hier irgendwie auf dem Boden dieser Welt mit unserem Wissenschaftsbetrieb.
Ja, also da würde ich sagen, das ist nicht eine Lehrstelle in der Theologie, in der wissenschaftlichen Theologie, sondern eher eine Lehrstelle, wie dann Kirchenleitung und Lehramt diese theologische Forschung der letzten Jahrzehnte rezipiert oder eben nicht rezipiert. Das ist jetzt keine Erfahrung, die jetzt nur für so queere Themen gilt. Das haben wir ja auch bei anderen theologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, dass ja, Forschung da sehr viel weiter ist, als dann Lehramt es aufnimmt. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass wenig dann wahrgenommen wird, was da wirklich die letzten Jahrzehnte auch in diesen Themen sich getan hat. Es bildet sich jetzt in den letzten Jahren auch vermehrt, auch in der deutschsprachigen, jetzt theologischen Community, sowas raus wie eine anfanghafte Queer-Theologie, also die nochmal sehr viel weiter geht, als jetzt sich nur immer an den üblichen Bibelstellen oder sowas abzuarbeiten, also die genau in unterschiedlichen theologischen Disziplinen guckt, was könnte da eine queere Perspektive nochmal eintragen. Aber das findet manchmal wirklich parallel dann zu den Diskussionen statt, die dann lehramtlicherseits passieren oder nicht passieren. Und dann spielt sicherlich immer noch eine Dynamik, dass wir im katholischen Feld ja in so einem weltkirchlichen Kontext stehen mit sehr vielen Dynamiken, die da eben auch dann eine Rolle spielen. Und das ist auch ein Anliegen von Out in Church, sozusagen diese Diskurse in der Theologie auch immer sozusagen nicht nur, dass wir sie rezipieren, sondern auch gucken, wie können wir sie in die kirchlichen Ebenen dann reintragen. So, aber da würde ich sagen, ist noch sehr viel Luft nach oben.
Also von kirchlicher Seite kam dann ja noch, wir hatten das auch bei uns im Eulerie-Format, im Monatsrückblick, die Schrift Fiducia Supplicans, die aus Rom kam, wo es schon ein Blazet für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare gab, aber eben nicht als gleichgeschlechtliche Paare. So, es sind halt wieder diese Feinheiten. Kannst du es nochmal genauer erklären als jemand, der auch in der katholischen Praxis sich bewegt, was da jetzt der päpstliche Kniff war?
Ich glaube, da muss man wirklich die Person Papst Franziskus und wie er so tickt, sag ich mal, irgendwie immer mitdenken. Also ich glaube, da konkurriert in Papst Franziskus der Seelsorger mit dem Inhaber des Lehramtes, weil das ist eigentlich der Trick, sage ich jetzt mal, den er da versucht anzuwenden, also sozusagen die Dogmatik unangetastet zu lassen und zu sagen, ja, es gilt halt weiterhin nur Mann, Frau und nur Sexualität in der Ehe, aber nun haben wir ja mal die Realität mit anderen Menschen vor uns und denen müssen wir uns ja auch irgendwie zuwenden im Modus der Barmherzigkeit und im Modus der Seelsorge und in diesem Rahmen so als kleines seelsorgliches Häppchen, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, kann man ihnen ja so eine Art Segen mal zubilligen. Und das nahm dann tatsächlich etwas absurde Züge an, weil es dann sofort eine Empörungsdiskussion gab von eher reaktionären oder konservativeren Kreisen, die das sofort zurückgewiesen haben. Und dann gab es wirklich so Anweisungen, naja, also da ist jetzt keine richtige liturgische Segnung mit gemeint und auf gar keinen Fall natürlich im Kontext mit irgendeiner zivilen Eheschließung, sondern so eher im seelsorglichen Modus. Und es darf auch kein festlicher Gottesdienst sein, da dürfen keine Gäste eingeladen. Also all das, was wir denken, wenn wir von Segnungsgottesdiensten reden, war damit eben nicht gemeint, sondern so im Vorbeigehen kann man denn mal so einem gleichgeschlechtlichen Paar irgendwie so eine Art Kurzsegen bis dahin, dass da drin stand. Das darf aber auch nicht mehr als ein paar Sekunden dauern. Und das ist natürlich nicht das, was wir hier fordern oder uns wünschen. Es ist aber eben interessant, dass es in bestimmten Regionen jetzt der katholischen Welt, vor allem in afrikanischen Ländern, eine große Empörung gab mit so einem Claim, der Papst ist jetzt nicht mehr katholisch und wo das sofort zurückgewiesen wurde. Und da sieht man auch, so diese weltkirchliche Gemengelage ist da eben nicht zu unterschätzen. Und das gilt jetzt für viele andere der sogenannten Reformthemen in der katholischen Kirche vielleicht ähnlich. Und ich glaube, wir müssen da als oder sind da auch als katholische Kirche in so einem weltkirchlichen synodalen Prozess, wo es auch eben um die Frage geht, muss es denn wirklich so sein, dass für alle Fragen überall auf der Welt immer nur die gleiche Antwort zur Verfügung steht? Oder müssen wir nicht auch in den unterschiedlichen Kulturen und Kontexten eigene Wege finden? Und das wird sozusagen an unterschiedlichen Beispielen verhandelt. Und ich glaube, der Umgang mit queeren Menschen ist eines der Themen, an denen sich solche Konfliktlinien entzünden.
Du hast schon so eine mögliche Lösungsstrategie irgendwie vorgezeichnet, wobei das ja gleichzeitig dann auch wieder mit einer Machtaufgabe zu tun hat, die ja überhaupt erst in den letzten 150 Jahren kirchengeschichtlich sich dann so langsam kumuliert hat in Rom und am Stuhl, also ex cathedra. Also glaubst du nicht, dass das so auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre mit den theologischen Auseinandersetzungen, Verlautbarungen, Blick auf nächste Papstwahl und was da kommt, die katholische Kirche vor eine viel zu große Zerreißprobe stellt? Weil, also, ich möchte es nochmal klarer machen, den Punkt, wir reden hier von afrikanischen Ländern, wo es ein Straftatbestand ist, immer noch homosexuell zu leben. Also ich sage es einfach nur, damit es auch den Hörerinnen und Hörern klar ist. Und wenn da die katholische Kirche, also wir können von hier aus gerne dann fordern, ja, also nee, dann ist doch gerade der Papst derjenige, der dann dafür eintreten müsste, dass es in Ordnung ist. Das wäre ein tolles Zeichen. Aber die Bischöfe würden dann dastehen vor den anderen Regierungen und etwas, was strafbar ist, predigen müssen. Ja, also das lässt sich so leicht fordern, denke ich, von uns in Mitteleuropa aus. Aber also ich halte das für unversöhnbar eigentlich.
Ja, also an dem Beispiel würde es sich lohnen, fast eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil es
Ja.
ist eigentlich noch sehr viel komplexer, weil also der Papst hat bei seinen letzten Afrika-Reisen das erstaunlich deutlich problematisiert und angesprochen, dass die Kriminalisierung von Homosexualität nicht mit dem Evangelium vereinbar ist. So, und da merkt man auch mal, wie komplex und manchmal auch absurd die Dinge sind, weil ich würde jetzt den Papst ja an anderer Stelle nicht als Vorkämpfer für die Menschenrechte queerer Menschen wahrnehmen. An der Stelle hat er das aber erstaunlicherweise getan. Und dann muss man aber auch, damit wir da jetzt nicht in so koloniale Muster zurückverfallen, auch mitdenken, dass die Queerfeindlichkeit, die gerade in bestimmten afrikanischen Ländern in den letzten Jahren nochmal zugenommen hat mit der Kriminalisierung, vor allem dort auch gepusht wurde durch Kirchenvertreter. Also nicht nur katholische, auch anglikanische Bischöfe. Da gab es auch Allianzen mit muslimischen Akteuren. Also da haben sich mehrere Religionsführer zusammengetan und haben entweder die Regierungslinie unterstützt oder sogar noch gepusht und sozusagen immer mit dem Claim, das ist unafrikanisch. Dann müssen wir aber genauso mitdenken, dass diese Sexualmoral, die da gerade als also erstarkt, eigentlich ein Produkt der Kolonialgeschichte ist. Also da ist die Sexualmoral des 19. Jahrhunderts aus England oder aus den deutschen Kontexten nach Afrika transportiert worden und hat bestehende Kulturen, in denen es durchaus eine ganz andere Akzeptanz auch von Geschlechtlichkeit zum Beispiel gegeben hat, verdrängt. So. Also es ist sehr viel komplexer, als das jetzt nur in Schwarz-Weiß zu malen und zu sagen, wir sind die tollen Westeuropäer, die verstanden haben, wo es lang geht und jetzt müssen die Afrikaner mal hinterherkommen. So. Von daher stimmt das. Wir können da nicht einfach aus dem globalen Norden den globalen Süden Vorschriften machen. Und gleichzeitig, wenn es wirklich um Menschenrechte geht, und wir reden ja in Uganda und in anderen Ländern davon, dass auf Homosexualität mittlerweile die Todesstrafe steht, dann finde ich, kann der Papst dazu eben nicht schweigen. Und das tut er Gott sei Dank ja auch nicht. Aber das ist natürlich, also er macht sich natürlich auch gleichzeitig wieder unglaubwürdig, wenn dann er als Führer sozusagen der katholischen Kirche dann eben innerhalb der katholischen Kirche nicht in gleicher Weise für diese Menschenrechte auch einsteht. So, also von daher ist es wirklich ein sehr schwieriges, komplexes Thema.
Der Hashtag Out in Church ist eben nicht nur Hashtag und Bewegung geblieben, sondern ihr habt tatsächlich ja einen Verein dann gegründet. Ich nehme an, um die Arbeit auch zu verstetigen und zu professionalisieren. Im Zuge dessen gab es jetzt die Jahresversammlung zum Jahrestag und ihr habt einen neuen Vorstand gewählt. Du wurdest da unter anderen Personen auch hineingewählt und ihr habt eine Pressemeldung rausgegeben. Ich entnehme der Pressemeldung, ich verlinke die unten auch gerne nochmal, eine doch mehr als Sorge, schon auch eine Angst. nämlich mit Hinweis darauf, dass auch die Rechte, und damit meine ich jetzt auch gar nicht nur jetzt irgendwie im katholischen Kirchenrecht, sondern tatsächlich staatlicherseits, die sich verbessert haben für queere Personen in den letzten 20, 30 Jahren. Ich denke, das kann man schon so sagen, auch wenn immer noch nicht alles gut ist, dass die nicht im Grundgesetz sich niedergeschlagen haben und insofern, wie wir in Amerika ja zum Beispiel beobachten können, auch relativ einfach wieder zurückgenommen werden können.
Genau, wir haben alle Rechte, die die queere Community sich in den letzten Jahren erkämpft hat. Ich mache mal ein paar Beispiele, dass Öffnung, die sogenannte Ehe für alle, jetzt zuletzt das Selbstbestimmungsgesetz für Transpersonen, das sind Gesetze, die eben nicht grundgesetzlich abgesichert sind, weil im Artikel 3 im Grundgesetz fehlt sozusagen als einzige Gruppe, die dort geschützt wird, die Gruppe der queeren Menschen oder schwul, lesbisch, heterosexuell.
Sag nochmal kurz Artikel 3, ich habe mein Grundgesetz irgendwie in der Schublade jetzt gerade.
Genau, also Artikel 3 ist sozusagen unmittelbar aus der Erfahrung des Holocaust heraus, sind dort ausdrücklich die Gruppen oder die Personen benannt worden, die sozusagen geschützt werden sollen vor Diskriminierung, die sozusagen die Opfergruppen des Holocaust waren. Also, dass niemand diskriminiert werden darf aufgrund der Religion, der Herkunft, der Ethnie, Behinderung und so weiter. Und die einzige Gruppe, die dort nicht aufgenommen ist, sind die queeren Menschen oder homosexuell, homosexuell, trans und so weiter. Und das ist ein Kampf, der jetzt schon über Jahrzehnte geht, dass die queeren Community dafür kämpft, dass Artikel 3 um diese Personengruppe erweitert wird. Das war jetzt auch die Hoffnung bei der geplatzten Regierung, dass das mit einer Grundgesetzänderung jetzt gelingt. Das scheint ja jetzt mit allem, was man sich denken kann, eben nicht mehr möglich zu sein. Und damit sind die anderen gesetzlichen Regelungen, sind einfache Gesetze, die mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag auch wieder abgeschafft werden können. Und das betrifft zum Beispiel den aktuellen Bundestagswahlkampf, weil wir zum Beispiel im Wahlprogramm der CDU, CSU, aber auch im, also AfD und BSW unterschiedliche Aussagen haben, die zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz wieder abschaffen wollen. Die AfD sagt, sie will die Ehe für alle wieder abschaffen. Also wo queere Rechte unmittelbar bedroht sind. Und das prägt ja auch den Wahlkampf. Also wir erleben unterschiedliche Parteien oder Vertreterinnen von Parteien, die mit queerfeindlichen, transfeindlichen Ressentiments Wahlkampf machen und so weiter. Wir sprechen schon lange darüber about in Church und wir hatten jetzt eben im Januar unser Jahrestreffen, wo das auch ein großes Thema war, weil es wirklich sehr viele von uns unmittelbar betrifft und damit auch die Sorge jetzt nicht irgendwie eine abstrakte ist, sondern eine sehr konkrete. Und wir uns da sozusagen als Verein auch nochmal positioniert haben, dass wir diese Dinge auch ganz ausdrücklich benennen, auch in der Öffentlichkeit und das nicht einfach nur so hinnehmen. Da sind wir ja sozusagen in guter Vernetzung mit vielen anderen kirchlichen Akteuren, aber eben auch weit über das kirchliche Spektrum hinaus natürlich mit vielen queeren Organisationen.
Also kannst du etwas genauer sagen, was denn jetzt im Programm von, weil ich will das jetzt auch nicht alles in einen Topf dann schmeißen, obwohl es natürlich auf das Tableau der Queerfeindlichkeit ganz allgemein, die anwächst, zu tun hat. Was hat jetzt CDU, CSU zum Beispiel im Wahlprogramm, was als queerfeindlich einzustufen ist?
Also ganz explizit steht dort drin, dass das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel wieder abgeschafft werden soll. Und
okay,
das wird begründet, sehr verkürzt begründet mit unter der Überschrift Jugendschutz und Schutz von Frauen. Also es wird, das Selbstbestimmungsgesetz wird von der CDU, CSU
also
als
die russische Begründung.
Genau. Ja, und da werden eben auch Dinge jetzt in der Kommunikation rein vermischt, die gar nicht im Selbstbestimmungsgesetz geregelt werden. Also ich habe jetzt schon mehrere Wahlkampfreden dazu gelesen von Unionspolitikerinnen, die das dann vermischen mit, ja, wir wollen nicht, dass Jugendliche, die trans sind, Pubertätsblocker bekommen und so. Das sind aber überhaupt gar keine Dinge, die im Selbstbestimmungsgesetz geregelt werden. Und da geht es weder um irgendwelche Operationen oder medizinische Dinge, sondern das Selbstbestimmungsgesetz regelt lediglich den Geschlechtseintrag im Geburtsregister. Auch das ist natürlich ein massiver Angriff gegen die Trans-Community. Und wir trennen da ja nicht und sagen, wenn Einzelne aus unserer Community da angegangen werden, der betrifft uns das alle. Also sagen wir da auch solidarisch, dass wir uns das, also da deutlich positionieren und sagen, dass gerade als Unionsparteien, wo wir erwarten, dass da auch ein Blick auf die Würde der Menschen berücksichtigt wird, prangern wir das eben nochmal bewusst auch an.
Wie ist es beim BSW?
Da gibt es die gleiche Forderung, das Selbstbestimmungsgesetz abzuschaffen und auch erstaunlicherweise mit ganz ähnlichen, wirklich sehr transfeindlichen Claims und Motiven, die dann in der Kommunikation benutzt werden. So. Und das ist natürlich, wenn man erstmal hört, als jemand, der vielleicht auch in diesen Themen nicht drinsteckt, naja, es geht da irgendwie um Jugend- und Kinderschutz, löst das bei bestimmten Menschen wirklich aus, ja, oh Gott, dann muss das ja ein ganz schlimmes Gesetz sein, wenn die das abschaffen wollen, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Und das ist auch wirklich sehr unseriös.
Kannst du dir irgendwie erklären, warum man als eine der marginalisierten Gruppen jetzt gerade Transmenschen aus irgendeinem Grund offenbar in den letzten 2, 3 Jahren auserkoren hat, da jetzt ganz besonders drauf zu gehen innerhalb der letzten queeren Gruppe? Also es ist bestimmt schon auch etwas länger her, als ich das jetzt mit den 2, 3 Jahren gesagt habe, möchte ich sagen. Aber ich persönlich beobachte einfach auch in sozialen Medien und so, also das hat schon noch mal zugenommen.
Ja, also das ist ja leider kein neues Motiv, dass der Druck auf die Gruppe geht, die am stärksten verletzlich ist. Also die Transpersonen und nichtbinären Personen sind einfach die vulnerabelste Gruppe innerhalb der queeren Community. Und das ist ja ein Wesen oder eine Erfahrung, die wir auch sonst aus solchen politischen Dynamiken kennen, also da müssen wir gar nicht ganz weit in die Geschichte zurückgehen, dass als erstes sozusagen der Druck auf die schwächste Gruppe geht und dann kann man sich überlegen, wer ist denn dann die nächste Gruppe, auf die es eigentlich geht. Also ich glaube, dass es für viele, die da im politischen Feld Akteure sind, einfach gut ist, Themen von anderen Themen damit abzulenken, also auch ein Feindbild zu konstruieren, an dem man sich abarbeitet, dann geraten andere Themen aus dem Blick. Und ich frage mich da wirklich, also es ist auch nicht rational, weil ich mal denke, niemand heterosexuell cisgeschlechtliches wird dadurch beschädigt, wenn eine andere Person endlich in dem Geschlecht anerkannt ist, das sie für sich selber definiert. Niemand von den anderen verliert etwas, alle gewinnen etwas. Also niemand wird bedroht als Cis-Person, wenn Transpersonen Menschenrechte bekommen. Also geht es offensichtlich ja um etwas ganz anderes und dann geht man eben auf die schwächste Gruppe.
Und was ist dieses ganz andere? Also das ist eben das, was ich irgendwie bisher nicht so richtig erfassen könnte.
Naja, ich glaube, wenn Menschen ein Weltbild haben, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt und sonst nichts, dann ist natürlich alles, was davon abweicht, vielleicht eine Irritation oder eine Bedrohung. Es lösen sich Dinge auf, die angeblich ganz klar definiert sind. Ich glaube, das ist, haben wir die Fähigkeit, mit Ambiguitäten, mit Uneindeutigkeiten umzugehen. Also die immer komplexer werdende Welt überfordert sehr viele Menschen und dann gibt es so die Gegenbewegung, ich will das möglichst alles überschaubar haben und ich will es verstehen und diese ganze Komplexität strengt mich an. Und geschlechtliche Vielfalt ist eben auch ein Bereich, in dem eine einfache Schwarz-Weiß-Lösung, eine Binarität nicht mehr funktioniert. Und wir haben das ja auch bei vielen anderen Verschwörungsmythen und so weiter erlebt bei Corona. Also dass es wirklich postfaktische Dynamiken sind, wo man wirklich auch mit einfachen Sachargumenten zu Menschen nicht mehr durchdringen kann. So, wo einfach Dinge behauptet werden. Und das ist in diesem ganzen Feld von Geschlechtlichkeit offensichtlich auch ein solcher Fall.
CDU, CSU hatten wir jetzt, AfD hast du auch erwähnt und die ist auch in der Pressemeldung nochmal in den Statements Beschlüssen besonders hervorgehoben, denn dort verlangt ihr das Verbotsverfahren, dass es endlich eingeleitet wird. Warum hebt ihr da nochmal die AfD besonders hervor?
Also weil die AfD ist natürlich die Partei, die wirklich am stärksten gegen queere Rechte agiert, obwohl sie eine lesbische Vorsitzende und Kanzlerkandidatin haben. Das ist ja das Abstruse daran. Und wirklich die Menschenrechte queerer Menschen wirklich einschränken und bedroht einschränken will und bedroht. also wir schließen uns da sozusagen ja den vielen anderen Akteuren und Gruppen an, die ja schon lange jetzt dieses Verbot fordern, weil wir also diese Einschätzung teilen, dass hier mit Mitteln der Demokratie gefährdet ist oder abgebaut werden soll. Und das ist auch nochmal ein Ausdruck deutlicher, als wir das vielleicht in den letzten Jahren als Out in Church getan haben, dass wir uns eben nicht nur als eine rein kircheninterne Gruppe verstehen, die sich so ein bisschen an Kirchenthemen abarbeitet, sondern uns schon auch gesellschaftspolitisch da aus einer christlichen Verantwortung heraus positionieren und in diese Themen jetzt nochmal deutlicher vielleicht einbringen als in den letzten Jahren.
Hat dieser letzte Punkt mit einem gestiegenen Selbstbewusstsein zu tun, was ihr dann vielleicht in eurer Vereinsstruktur und durch die Vernetzung gewonnen habt in den letzten 3 Jahren?
Auch, ja, das schon. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch so, natürlich haben wir gerade in der Anfangsphase den Fokus sehr stark auf so binnenkirchliche Themen gelenkt. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass das so ja nicht funktioniert. Also wenn wir über Gesetzesänderungen zum Beispiel sprechen, dann ist das kein kircheninternes Thema, sondern dann müssen wir ja auch fragen, wie kann das überhaupt sein, dass die Kirche das Recht hat, ein eigenes Arbeitsrecht zu erlassen, was europäische Standards, die sonst für alle anderen Arbeitgeber gelten, nicht berücksichtigen muss. Also sind wir sozusagen da nicht mehr im kircheninternen Bereich, sondern sind auch plötzlich bei Fragen im gesellschaftspolitischen Setting. Und wir haben im zweiten Jahr von Out in Church das auch ein Stück strategisch sind wir das angegangen und haben die Kontakte außerhalb von Kirche mit politischen Akteuren und so weiter von uns aus gesucht und gepflegt. Wir waren dann mit einer Kollegin aus dem Vorstand zum Beispiel beteiligt am Bundesaktionsplan Queer des Familienministeriums als beratende Gruppe und haben damit gearbeitet an dem Bundesaktionsplan, haben uns vernetzt mit anderen AkteurInnen.
Sorry, was, ich höre das auch immer wieder so.
Ja.
Was ist denn so ein Bundesaktionsplan?
Also im Bundesfamilienministerium angesiedelt ist ja der Queerbeauftragte. Das ist übrigens auch eine Forderung von AfD und BSW und so weiter, dass sie das wieder abschaffen wollen. Und dieser Queerbeauftragte verantwortet den Bundesaktionsplan Queer und der geht vor allem erstmal auf die unterschiedlichen Bundesbehörden, Ministerien und so weiter und die Nachgeordneten und hat einen sehr umfangreichen Themenkatalog und Handlungskatalog entwickelt, wie queere Perspektiven als Querschnittsdimensionen in den unterschiedlichen Handlungsfeldern von Verwaltung, von Ministerien und so weiter zu berücksichtigen sind. Und das war nach Themengruppen geclustert und wir als auch den Church, logischerweise sage ich jetzt mal, waren in einer Gruppe, wo es darum ging, Sichtbarkeit und Coming Out im beruflichen Kontext, so vor allem jetzt als beratende Gruppe, eine von vielen. So hat es zu unterschiedlichsten Themen solche Arbeitsgruppen gegeben und die sind jetzt in diesem Bundesaktionsplan auch alle eingeflossen und der wird sozusagen jetzt in den nächsten Jahren durch die Ministerien und durch die nachgeordneten Bundesbehörden einfach in die Umsetzung gegeben. Und das heißt, das ist für uns schon sehr wichtig, dass wir auch in solchen Prozessen uns beteiligen. Und das war auch sehr interessant, dass dann die Verantwortlichen gesagt haben, wir brauchen da auch eine kirchliche Gruppe und dann auf uns zugegangen sind und gesagt haben, könnt ihr da eine kirchliche oder religiöse Perspektive eintragen, weil es sozusagen möglichst sehr viele unterschiedliche Erfahrungswelten auch einbeziehen soll.
Das heißt, ihr habt dann in den letzten 3 Jahren auch insofern Bestätigung erfahren, als dass ihr als Experten auf diesem Gebiet tatsächlich aktiv angefragt wurdet.
Genau, also wir haben natürlich ein bisschen auch dafür getan, dass wir diese Beziehung auch gesucht und gepflegt haben, aber tatsächlich, das ist so die Wahrnehmung auch, dass man bei uns auch für diese Fragen eine Kompetenz sieht und da haben wir uns natürlich gefreut und bringen die dann auch gerne in diese Dinge ein.
Was denkst du, sind die wichtigsten Dinge, die innerhalb der Kirche angegangen werden müssen, die sich noch unbedingt verändern müssen, aber auch mit Blick dann vielleicht auf die gesamtgesellschaftliche und politische Lage, wie sie sich derzeit darstellt?
Ja, also so zu unserem Alltagsgeschäft, sage ich jetzt mal, gehört, dass wir immer noch sehr viel angefragt werden von kirchlichen Gruppen unterschiedlichster Art, ob wir so Workshops machen können, ob wir sie beraten können, wie sie sich selber weiterentwickeln können mit Blick auf Queer-Sensibilität. Das machen wir natürlich gerne. Dann arbeiten wir mit anderen queeren Netzwerkgruppen in Kirche gerade daran, nochmal das Thema Aufarbeitung der Schuldgeschichte der Kirche an queeren Menschen besser voranzubringen, als uns das bisher gelungen ist. Das ist eigentlich so unser Hauptthema, an dem wir gerade innerkirchlich arbeiten. Wir haben die Veränderung der kirchlichen Sexualmoral nicht ganz vorne auf die Agenda geschrieben, weil wir merken, dass wir da oder wir sehen da im Moment nicht die Möglichkeit, da wirklich einen großen Erfolg zu erzielen. Daher sind wir erstmal bei dem Thema Schuldgeschichte, weil es vielleicht sogar ein Schritt dahin sein kann, dann zu einer Veränderung der Lehre zu kommen. Das sind so die innerkirchlich-theologischen Dinge. Und wenn wir sozusagen in den gesellschaftspolitischen Bereich gucken, dann sind wir so ein bisschen in Abachtstellung, was wird jetzt nach der Bundestagswahl passieren, wer kommt in die Regierung, welche Koalitionsgespräche laufen da, wie wird da auf queere Themen geguckt. Also da werden wir uns bestimmt mit anderen kirchlichen Gruppen auch irgendwie zu Wort melden dazu. Ja, Out in Church mit anderen arbeitet jetzt zum Beispiel an diesem Thema Schuldgeschichte erstmal intensiver weiter.
Noch so eine allgemeine Frage, wenn ich mich jetzt für das Thema engagiere, wie trete ich auf euren Verein zu? Ist es da notwendig, dass ich irgendwie Mitglied bin oder was bietet ihr an und macht ihr eigentlich als Verein dann so?
Genau, das wäre natürlich das Beste, weil also wir haben immer noch die Situation, dass wir aus den ersten ein, zwei Jahren ein großes Netzwerk haben von 600 Menschen, die sind aber nicht alle Mitglieder im Verein geworden. Also es gibt sozusagen den Verein und drumherum nochmal Menschen, die so ja, Allies sind oder sich assoziieren oder irgendwie sich verbunden fühlen, aber warum auch immer nicht Mitglied werden. Und wir leben natürlich auch von Mitgliedsbeiträgen und von aktiven Menschen. Und wir ja, sind einfach eine Plattform. Man kann über unsere Homepage Mitglied werden, Kontakt aufnehmen. Wir bieten so für die Mitglieder mindestens einmal im Jahr so ein Live-Treffen an. Hatten wir jetzt gerade in Frankfurt ein ganzes Wochenende. Dann ist immer ein guter Ort, uns zu treffen, Kirchentag oder Katholikentag, wo wir eigentlich immer mit im Programm oder mit Aktionen vertreten sind. Und weil wir ja bundesweit aufgestellt sind oder sogar über den deutschen Tellerrand hinaus, ist eigentlich eine Form, die wir jetzt auch noch stärker pflegen wollen, dass wir so Online-Treffen wieder häufiger machen, wie wir sie auch in den Anfangsmonaten hatten. Und das soll so Vernetzungstreffen, aber auch immer mit einem inhaltlichen Element verbunden sein, also so Fortbildung nach innen unter uns für unsere Mitglieder, Bildungsveranstaltungen, Austauschtreffen und so weiter. Und es gibt unter dem Dach des Vereins, sage ich jetzt mal, auch verschiedene Gruppen, die sich so ein bisschen selber organisieren. Das sind teilweise Bistumsgruppen, weil die vor Ort so als eine Out-in-Church-Gruppe unterwegs sind oder die sich nach Interessensgruppen bilden. Wir haben eine eigene Priestergruppe, wir haben eine Gruppe von Ordensmenschen von Out-in-Church. Wir hatten eine Zeit lang, die gibt's nicht mehr, eine Gruppe jüngerer Menschen, die sich so gefunden hatten. Wir hatten mal eine Gruppe, da weiß ich selber gar nicht, wie aktiv die noch sind, von Trans-Personen. Also es haben sich so unterschiedliche Untergruppen gebildet, die sich dann selbst organisieren. Und da kommen auch immer mal wieder neue dazu, weil es ein bestimmtes Interesse gibt. Oder wir bilden Arbeitsgruppen zu bestimmten Fachfragen, wo wir dann immer die Mitglieder einladen, wer von euch hat Bock, sich daran zu beteiligen. Und das heißt dann aber nicht, dass man dann für die nächsten 10 Jahre in so einer Arbeitsgruppe sitzt, sondern einfach meistens für eine ganz bestimmte Tagung, die vorbereitet werden soll oder für eine bestimmte Aufgabe, die sich stellt, dass das sozusagen jetzt nicht nur am Vorstand des Vereins hängen bleibt.
So wie es derzeit aussieht, werden die Aufgaben in den nächsten Monaten schon wahrscheinlich
Ja.
nicht weniger werden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das interessante Gespräch und die Punkte, die du aufgeworfen hast.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ich möchte nochmal alle daran erinnern, jetzt den Podcatcher eurer Wahl zu öffnen, kurz eine Sternebewertung dazulassen oder was auch immer dafür verwendet wird und schließt unbedingt ein Abo ab, um unsere Arbeit zu unterstützen. Ihr findet dafür die Infos in den Shownotes. Ansonsten klickt ihr selber eulemagazin.de/abo. Da gibt's dann alle Infos. Vielen lieben Dank, Jens, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
Danke. Tschüss.